Ja, auch ich möchte Sie noch einmal ganz herzlich begrüßen von meiner Seite. Es freut mich wirklich riesig, dass wir gemeinsam heute Morgen an diesem Pfingstsonntagmorgen auf Gottes Wort hören dürfen. Und ja, ich bin gespannt, was er uns heute Morgen zu sagen hat. Und das ist mein Anliegen, dass er mir und uns allen ein weiches Herz gibt zum Hören und ja, dass wir staunen dürfen über die Tiefen in seinem Wort. Und ja, um einen guten Boden zu legen, möchten wir nochmals gemeinsam kurz beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir von Herzen, dass wir diesen Pfingstsonntag mit deinem Wort beginnen dürfen, dass wir diesen Gottesdienst haben dürfen. Ich möchte dir auch immer wieder danken, dass wir die Bibel in deutscher Sprache haben, die komplette Bibel. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und wir möchten dich bitten, dass wir heute ja die Bibel mit aufschlagen, dass wir forschen in deinem Wort, dass wir staunen über Dinge, die du uns zeigen möchtest, Herr. Lass uns doch einfach auch konzentriert sein. Wir bitten dich, dass wir alles Störende einfach ablegen können. Das sind Sorgen, das sind Nöte, das sind vielleicht Vorfreuden, die einem abhalten wollen. Herr, du weißt es. Wir möchten es dir geben und dich jetzt einfach um deinen Frieden bitten und dass du uns lenkst durch deinen guten Heiligen Geist. Wir loben und preisen deinen Namen. Amen. Ja, Pfingsten und die Wiederherstellung Israels. So das Thema, welchem wir uns heute Morgen gemeinsam stellen möchten. Und zunächst stellen sich natürlich diesbezüglich so einige Fragen. Fragen wie, wo hat Pfingsten überhaupt seinen Ursprung? War Pfingsten nicht einfach ein einmaliges Ereignis in der Vergangenheit, an welches wir uns heute gedenken am heutigen Tag? Ist Pfingsten einfach ein Wochenende, an welchem wir am Montag noch frei haben und die Sonne oder das Wetter, die schöne Natur genießen können? Und was hat Israel überhaupt mit Pfingsten zu tun? Beziehungsweise, was hat Pfingsten mit der Wiederherstellung Israels zu tun? Ja, wir möchten uns gemeinsam heute Morgen auf die Suche machen. Auf die Suche machen nach Antworten zu diesen Fragen. Und dies wird uns hoffentlich dann auch helfen, dieses Pfingstfest heilsgeschichtlich etwas besser einordnen zu können. Und Folgendes müssen wir nun, wir holen also etwas aus und wir müssen Folgendes, etwas ganz Wichtiges, gemeinsam festhalten. Und meiner Meinung nach ist das auch wichtig generell beim Forschen in der Bibel, dass wir das im Hinterkopf haben, nämlich die Frage, warum wurde Israel von Gott auserwählt, sein Volk zu sein? Was ist die Absicht Gottes mit seinem Volk? Ja, Gott hat dieses Volk auserwählt und dazu bestimmt, Segensvolk zu sein. Segensvolk für die Menschheit, für alle Nationen. Und dazu möchten wir zwei Verheißungen gemeinsam aufschlagen. Ich lade Sie also mit dazu ein, die Bibel aufzuschlagen in 1. Mose Kapitel 12, die erste Verheißung, die wir lesen wollen. 1. Mose 12, Vers 3. 1. Mose 12, Vers 3. Da heißt es, ich will segnen, die dich segnen. Und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und die zweite Verheißung, die wir lesen wollen, steht in 2. Mose 19. Sie können das schon mal aufschlagen. 2. Mose 19, die Verse 5 bis 6. Ja, in dieser ersten Verheißung, da haben wir gelesen, dass alle Völker gesegnet werden sollen, alle Geschlechter der Erde. Und hier wird also einmal deutlich, dass es Gott schon immer um alle Menschen ging. Gott hat alle Menschen im Blick. Es geht Gott nicht nur um Israel, sondern um alle Menschen. Um seinen Heilsplan zu erfüllen, will er sein geliebtes und auserwähltes Volk gebrauchen und er möchte sich in und durch Israel bei allen Menschen verherrlichen. Und nun eben die zweite Verheißung in 2. Mose 19, 5 bis 6. 2. Mose 19, 5 bis 6, da heißt es: Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein, denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Der Auftrag Israels war und ist also klar. Sie sollen ein Königreich von Priestern sein. Und das für alle Völker. Und diese Absicht mit Israel, diese zieht sich durch das ganze Wort Gottes, vom Alten ins Neue Testament, durch die ganze Bibel durch. Sehr oft finden wir das gerade auch in den Prophetenbüchern und vielleicht um zwei zu nennen, in denen vieles auch darüber steht, Jesaja und Ezekiel beispielsweise, da wird vieles ganz ausführlich auch dazu beschrieben. Und deshalb erfüllt sich im messianischen Königreich, oder wir nennen es auch tausendjähriges Reich, dann endlich das, was Gott schon immer wollte. Israel, das Priesterkönigreich inmitten aller Nationen. Ja, Israel sollte ein Dienervolk sein. Das ist ja die herrliche Gesinnung Gottes, diese Dienergesinnung. Deshalb sprechen wir auch vom Priesterdienst. Ein Dienst. Was macht ein Priester? Ein Priester ist ein Nahebringer. Ein Nahebringer. Und zwar bringt der Priester die Menschen in die Nähe des lebendigen Gottes. Nicht für sich selbst, sondern für die anderen. Mit Christus als ihrem König für die anderen. Ja, und die Dienergesinnung Gottes, er hat sie uns selber in unglaublicher Art und Weise, in wunderbarer Art und Weise vor Augen gemalt und auch vorgelebt. Denn für was entäußerte sich der Sohn Gottes, Jesus Christus? Für was nahm er Knechtsgestalt an? Für was wurde er Mensch? Nicht um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Als Hohepriester, als Nahebringer für die Menschen. Jesus Christus, der Erlöser, kommend aus den Juden. Diesem Prinzip begegnen wir immer wieder im gesamten Heilsplan aus den Juden. Gott schreibt mit seinem Volk Heilsgeschichte und wichtig dabei ist, es führt alles über ein einziges Ereignis. An diesem Ereignis, da kommt nichts vorbei. Da kann man nicht einfach mal so etwas vorbeischleusen, wie vielleicht Einkäufe in Deutschland, die zurzeit nicht gestattet sind. In diesem Heilsplan, im gesamten Verlauf, sehen wir immer wieder, alles führt über den Kreuzestod Jesu, über seine Auferstehung, über Golgatha. Ja, und wie Gott das alles geplant hat mit Israel, mit den Nationen, mit der Gemeinde, das lesen wir eben in der Bibel. Und da hat Pfingsten eine nicht unbedeutende Rolle. Um nun tiefer hier graben zu können, müssen wir aber nun bei den Ursprüngen anfangen. Und deshalb unser erster Punkt heute Morgen, der Ursprung von Pfingsten. Der Ursprung von Pfingsten. Ja, und um diese Ursprünge, um uns darüber zu informieren, müssen wir eben zunächst nicht Apostelgeschichte 2 aufschlagen, was ja oftmals als Geburtsstunde der Gemeinde betitelt wird. Darauf kommen wir noch zu sprechen. Wir finden Pfingsten schon wesentlich früher, nämlich ziemlich am Anfang der Schrift in 3. Mose Kapitel 23. 3. Mose Kapitel 23. Und das wollen wir kurz gemeinsam einordnen. Das zweite Buch Mose, es berichtet uns von den über 400 Jahren Knechtschaft Israels in Ägypten, über den Auszug aus Ägypten bis zum Bau der Stiftshütte und deren Einweihung in Kapitel 40. Das dritte Buch Mose erstreckt sich etwa über 30 Tage, das ist also die Zeitspanne, von welcher dieses Buch berichtet, etwa 30 Tage. Und dieses Buch mündet direkt in die Einweihung der Stiftshütte 2. Mose Kapitel 40 ein. Das überlappt sich also, beziehungsweise es geht nahtlos, geht das da weiter. Es handelt sich also im 3. Mose auch um die Einweihung, beziehungsweise um weiterführende Anweisungen. Es berichtet uns von den Opfern, wie die Priester was machen sollten. Eben, es geht um wichtige Grundlagen für das Volk Israel. Das dritte Buch Mose wird auch Levitikus genannt. Levi, das Priestergeschlecht. Wir könnten das dritte Buch Mose auch nennen, das Buch für die Priester. Und interessant ist, dass Levi Anhänglichkeit bedeutet. Ein Priester sollte also besonders nahe an Gott sein, gerade auch, da er ja der Nahebringer ist für die anderen. Er bringt die Völker, die Menschen in die Nähe Gottes. Wir haben das erwähnt. Eben diese angesprochene Dienergesinnung. Im Hebräischen heißt das Buch 3. Mose und er rief. Gott rief Mose in seine Gegenwart und erteilte ihm mit, dass er sich wünscht, dass dieses Volk, welches er durch seinen starken Arm, durch diese Zeichen und Wunder aus Ägypten herausführte, dass dieses Volk doch in seine Gegenwart käme. Und darüber hinaus wollte er eben die Nationen in seine Nähe bringen. Wie heißt es so wunderbar in 2. Mose 3, die Verse 7 und 8a? 2. Mose 3, die Verse 7 und 8a. Und der Herr sprach: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sie antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Und ich bin herabgekommen, um sie zu erretten aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Land zu führen in ein gutes und weites Land, in ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ja, liebe Freunde, Gott hat sich schon immer auf die Suche gemacht nach den Menschen. Erinnern wir uns damals, als Adam und Eva sich schämten: Adam, Mensch, wo bist du? Mensch, wo bist du? Er möchte sie ganz persönlich. Wer hat sie zum letzten Mal gefragt, wo sie sind, wo sie stehen, wie es ihnen tatsächlich geht? Schämen sie sich vielleicht für ihre Vergangenheit? Oder sind sie entmutigt und haben Angst? Ich lade Sie ein, kommen auch Sie heute Morgen in die Nähe Gottes. Er ruft jeden Menschen in seine Gegenwart. Sie brauchen ihm nur zu sagen, dass auch Sie in seiner Nähe sein möchten und dass Sie ihm einfach vertrauen wollen. Und diese Nähe zum Heiligen Vater ist eben jederzeit möglich, dank seinem Sohn, dem Hohepriester Jesus Christus. Ja, es ist eine Nähe, die wirklich jede Sehnsucht stillt. Nun, innerhalb dieser genannten Anweisungen in 3. Mose 23, da stoßen wir, beziehungsweise im 3. Mose, da stoßen wir dann im Fortverlauf bis zu Kapitel 23 eben auch auf die jüdischen Feste. die Feste des Herrn. Und um ein solches Fest, da handelt es sich auch bei Pfingsten. Somit sehen wir, dass es sich bei diesen Festen und auch gerade bei diesem Pfingstfest, dass es da um jüdische Feste geht. Das sind jüdische Feste durch und durch. Und deshalb 3. Mose 23, die Ursprünge von Pfingsten, da finden wir ab Vers 15 dann eben dieses Pfingstfest. Und zunächst in 3. Mose 23 heißt es, rede, Vers 2, 3. Mose 23, Vers 2, rede zu den Kindern Israels und sage ihnen, das sind die Feste des Herrn, zu denen ihr heilige Festversammlungen einberufen sollt. Das sind meine Feste. Ja, und eben ab Vers 15, da sehen wir dieses Pfingstfest und das wurde oder wird genannt auch Wochenfest oder das Fest der Wochen, im Hebräischen Shavuot, Wochen. Warum dieser Name? Weil es sieben Wochen beziehungsweise 50 Tage nach dem Passafest gefeiert wurde. Das lesen wir in Vers 16. Von den 50 Tagen leitet sich im Übrigen auch das Wort Pfingsten ab. Im Griechischen heißt das Pentekoste. Das heißt 50. Es handelte sich bei diesem Fest um ein Erntefest. Man hat durch das Darbringen von einem Opfer für die Erstlingsfrüchte der Weizenernte gedankt. Das ist sehr wichtig für die Erstlingsfrüchte der Weizenernte. Das kann man auch nachlesen in 2. Mose 23, 16 als Parallele und 2. Mose 34, 22. Zudem war dieses Fest ein Fest der großen Freude, das in Jerusalem gefeiert wurde, 5. Mose 16, 9 bis 12 und Apostelgeschichte 20, Vers 16. Ja, im angesprochenen 3. Mose 23 hier wird dann das Opfer beschrieben, welches an diesem Tag dargebracht werden sollte. Und durch diese Opfergabe, da sehen wir eigentlich auch, wer der Fokus ist an Pfingsten. Wer wirklich der Mittelpunkt ist von Pfingsten. Es ist nicht der Heilige Geist, sondern es ist Jesus Christus. Alle alttestamentlichen Opfer finden ihre Erfüllung in Christus. Dazu können wir ein Beispiel lesen aus Hebräer 10, Vers 10. Hebräer 10, Vers 10. Aufgrund dieses Willens sind wir geheiligt durch die Opferung des Leibes Jesu Christi. Und zwar ein für allemal. Ein für allemal. Ja, das Schwingopfer des ursprünglichen Pfingstfestes bestand unter anderem aus zwei Brotlaiben. Und diese waren aus diesem frisch geernteten Feinmehl. Also aus den Erstlingsfrüchten des Weizen waren die gebacken. Und das Schwingopfer, das wurde vor Gott geschwungen. Und damit wurde ihm die Ehre für diese Ernte gegeben, beziehungsweise auch im gleichen Akt diese Ernte bewusst aus seiner Hand dankbar angenommen. Im Übrigen lesen wir auch davon, dass dies das einzige Opfer war, mit diesen Brotlaiben, welche aus Sauerteig gebacken wurden. Im Gesamtkontext der Bibel, da wissen wir, Sauerteig ist ein Symbol für Sünde. Und nun können wir vielleicht eine Symbolik in diese zwei Brotlaibe, in diesen zwei Brotlaiben sehen, nämlich auf die Juden zum einen und zum anderen auf die Heiden. Und Juden und Heiden wurden mit diesen zwei Brotlaibern in einem Opfer, das ist ein Bild auf Jesus Christus, wir erwähnten es, die zwei Brotlaibe aus Sauerteig, die Juden und Heiden, also Sünder in einem Opfer, Jesus Christus. Das betrifft in meinen Augen aber nicht oder nicht nur die Leibesgemeinde, Klar ist dieses Prinzip eben in der ganzen Schrift immer wieder sichtbar. Das ist das generelle Prinzip des Heilsplanes Gottes. Wir haben das schon beleuchtet heute Morgen. Es geht in meinen Augen hier zunächst um eine Symbolik darauf, dass die Heiden ebenfalls Anteil haben am Erlösungswerk Jesu, eben Juden und Heiden. Und das war ja damals auch schon so. Jeder konnte sich dem Volk Israel anschließen, unter Einhaltung der jeweiligen Vorgaben der damals gültigen Ordnung, dem Bund Gottes mit den Juden. Und ganz deutlich wird es dann im messianischen Reich, dann wenn die Nationenvölker nach Israel kommen, dann werden sie Buße tun. Ja, nicht alle werden Buße tun, da gibt es auch verschiedene Stellen, aber die Masse und der Völker, die werden nach Jerusalem kommen und Buße tun. Und nochmals, wir sehen, immer dreht sich alles um Golgatha. Nichts führt an Golgatha vorbei. Und diesen Anteil der Heiden am Erlösungswerk, das sehen wir auch beim Schavuot-Opfer hier in 3. Mose 23, wenn wir die prophetische Bedeutung in Betracht ziehen. Wir können mal lesen, 3. Mose 23, Vers 22. Ich glaube, dass wir dies darin auch sehen können, 3. Mose 23, Vers 22. Da heißt es, wenn ihr aber die Ernte eures Landes einbringt, so sollst du dein Feld nicht bis an den Rand abernten und keine Nachlese deiner Ernte halten, sondern es dem Armen und Fremdling überlassen. Ich, der Herr, bin euer Gott. Ja, und das gleiche Prinzip finden wir auch in den Evangelien, in Matthäus 15, 22 bis 28. Auch das möchten wir gerne gemeinsam lesen. Matthäus 15, 22 bis 28. Und siehe, eine kananäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortete ihr nicht ein Wort. Da traten seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Er aber antwortete und sprach, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortete und sprach, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Sie aber sprach, ja, Herr, und doch essen die Hunde von den Brosamen, die vom Tisch ihrer Herren fallen. Da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß, dir geschehe, wie du willst, und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde an. Ja, wir halten fest, Schavuot ist das ursprüngliche Pfingstfest, an welchem man für die Erstlingsfrüchte der Weizenernte gedankt hat. Und um diese Erstlingsfrüchte soll es nun auch im zweiten Punkt gehen. Das ist zweitens die Erstlingsfrucht von Pfingsten. Die Erstlingsfrucht von Pfingsten. Und nun kommen wir zum Pfingstereignis in Apostelgeschichte 2. Apostelgeschichte 2. All diese Zeichen und Wunder, von welchen in diesem Kapitel geschrieben sind, wir haben es in der Einleitung von Markus Berchtold gehört. In all diesen Zeichen und Wundern, da berichtet uns die Schrift von der Ausgießung des Heiligen Geistes. Und das genau an diesem Tag, an welchem eben dieses alttestamentliche, sage ich mal in Anführungszeichen, Schavuot gefeiert wurde. Und da war der Wind, da war das Brausen, da waren die Feuerzungen, die herunterkamen, und die Juden, welche da den Heiligen Geist empfingen, sie redeten in den unterschiedlichsten Sprachen, und wir müssen uns vorstellen, da waren ja viele Juden auch aus dem Ausland, wir haben es auch gelesen, waren in Jerusalem zu diesem Pfingstfest. Ich glaube auch, wenn es heißt, dass der Tag der Pfingsten sich erfüllte, dass das ausdrückt, heute ist eben Pfingsten, der Tag ist gekommen. Und da waren viele Juden in Jerusalem zu diesem Zeitpunkt aufgrund dieses Festes. Und die sind ja in den unterschiedlichsten Gegenden groß geworden und haben plötzlich diese Galiläer da vor Ort in ihren Sprachen, wo sie aufgewachsen sind, sprechen hören. Also das waren zunächst alles Juden. Ja, da waren auch noch ansässige Römer, die das mitbekommen haben. Jedenfalls eben diese verschiedenen Landessprachen, und viele andere Juden dachten auch, diese, die da in den unterschiedlichen Sprachen sprechen, die sind doch alle betrunken, die haben sie nicht mehr alle. Anschließend hielt dann Petrus seine Pfingstansprache, in welcher er dann Folgendes sagt, und das möchten wir lesen in Apostelgeschichte 2, 14 bis 17. Apostelgeschichte 2, 14 bis 17. Da trat Petrus zusammen mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen: Ihr Männer von Galiläa und ihr alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen und nun hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, also in der jüdischen Tageszeit wäre da 9 Uhr gewesen am Morgen, 9 Uhr morgens. Sondern dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, und eure jungen Männer werden Gesichter sehen, und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, in diesem Abschnitt, den wir jetzt lasen, da zitiert der Petrus in seiner Pfingstansprache, da zitiert er die Schrift von Joel 3. Joel 3 und Apostelgeschichte 2 sind also Parallelstellen, eindeutige Parallelstellen. Und allerdings stehen da doch noch so einige Fragen im Raum, welche wir zwingend klären müssen, eben auch um Pfingsten heilsgeschichtlich einordnen zu können. Und dazu machen wir kurz einen Vergleich von Joel 3 und Apostelgeschichte 2, die Verse, die wir lesen, dieses Zitat. Meiner Meinung sagt Petrus nicht, dass Joel 3 sich erfüllt hat in dieser Begebenheit. Das können wir beim direkten Vergleich dieser zwei Stellen eben sehen. Es fällt auf, dass Petrus auch nicht, je nach Übersetzung, die exakt genau gleichen Worte wie Joel gebraucht. Denn Petrus drückte es folgendermaßen aus, und ich bin der Überzeugung, dass dies nicht eine geringe Bedeutung hat. Petrus sagt in diesen Versen in der Apostelgeschichte, da werde ich von meinem Geist ausgießen. Ich glaube auch, dass diejenigen Bibelübersetzungen, die das so schreiben, dass dies ein bisschen genauer ist. Petrus sagt, da werde ich von meinem Geist ausgießen. Joel aber eigentlich schreibt, dass ich meinen Geist ausgieße. Das ist in meinen Augen ein Unterschied. Von meinem bedeutet ja irgendwie noch nicht ganz komplett. Wenn ich zu Ihnen sage, ich gebe Ihnen meinen Kuchen, dann gebe ich Ihnen den ganzen Kuchen. Wenn ich Ihnen aber sage, ich gebe Ihnen ein Stück von diesem Kuchen, dann kriegen Sie logischerweise nur ein Stück. Das ist auch die wahrscheinlichere Variante. In Joels Weissagung, da wird der Geist ausgegossen. Und zudem berichtet uns Joel in Joel 3 in den weiteren Versen von Geschehnissen, welche wir im Bericht von Apostelgeschichte 2 gar nicht finden. Beispielsweise, oder wir lesen das mal, Joel 3, die Verse 3 und 4, da steht: Und ich werde Zeichen geben am Himmel und auf Erden, Blut und Feuer und Rauchsäulen. Die Sonne soll verwandelt werden in Finsternis und der Mond in Blut, ehe der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Hier lesen wir von Ereignissen, welche wir in der Bibel wiederfinden, wo es um die Wiederkunft Jesu geht, wo es eben um diesen großen Tag des Herrn geht, am Ende eben die Wiederkunft unseres Herrn. Und somit können wir, so denke ich, komplett ausschließen, dass es sich in Apostelgeschichte 2, wie oftmals angenommen, um eine komplette Erfüllung des Pfingstereignisses handelt. Vielmehr können wir meiner Meinung nach sagen, und das ist elementar, dass es sich um eine anbruchmäßige bzw. vorlaufende Erfüllung des Joel-Wortes handelt. Eine anbruchmäßige Erfüllung. Und dann müssen wir auch die Frage beantworten, an wem sich denn dies anbruchmäßig erfüllt hat. Das ganze Buch Joel beinhaltet Weissagungen und Verheißungen ans Volk Gottes Israel. Beispielsweise die Beschreibung der großen Drangsal in Joel 2. Und dann heißt es in Kapitel 3, danach oder nach diesem will ich meinen Geist ausgießen. Ja, wir sprachen ja davon, dass das ursprüngliche Pfingstfest, dieses Schavuot, ein jüdisches Fest war. Und wir sprachen diesbezüglich auch davon, dass an diesem Fest für die Erstlingsfrucht der Weizenernte gedankt wurde. In Apostelgeschichte 2 haben zunächst nur Juden den Heiligen Geist empfangen. Ich denke, dass diese Erstlingsfrüchte aus dem Volk Gottes Israel sind. Und die weiteren Früchte, die kommen dann eben bei Joel 3, bei der Wiederkunft Jesu mit dazu. Darauf kommen wir aber etwas später. Nun, von dieser anbruchsmäßigen Erfüllung und bis zur eigentlichen Erfüllung in Joel 3, weshalb dieser Unterbruch? Wir sprachen von dieser anbruchsmäßigen Erfüllung zu Pfingsten in Jerusalem, dort auf israelitischem Boden. Und natürlich wurde damit die Grundlage aus den Juden gelegt, Christus in euch, auch für die Leibesgemeinde. Ich denke aber, dass es sich zu diesem Zeitpunkt um einen Anbruch des kommenden Königreiches handelte, von welchem ja eben auch das Alte Testament so ausführlich berichtet. Da finden wir so viele Weissagungen zum messianischen Königreich und auch in den Evangelien. Zu diesem Zeitpunkt ein Anbruch des Königreiches in Apostelgeschichte 2. Und dann der nahtlose Übergang. In den ersten Kapiteln, da wird immer noch vom Erlöser Israels gesprochen. Und ab Kapitel 8 bis 10, so in diesen Kapiteln, da beginnt es sich zu wenden. Als Beispiel für den Erlöser Israels können wir gerne nachlesen Apostelgeschichte 5, 31. Die Nationen waren zu Beginn der Apostelgeschichte noch kein Thema. Ich persönlich glaube, wenn Israel sich bußfertig zu diesem Zeitpunkt und als Volksganzes zum Herrn gewandt hätte, dies hätte zur sofortigen Wiederkunft Jesu geführt, zur sofortigen Aufrichtung des Reiches Christi, und Israel wäre eben als Nation zu seinem ursprünglichen Auftrag, Priesterkönigreich zu sein, gekommen. So verstehe ich auch Apostelgeschichte 3, die Verse 19 bis 20. Apostelgeschichte 3, 19 bis 20. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen und er den sende, der euch zuvor verkündigt wurde, Jesus Christus, den der Himmel aufnehmen muss, bis zu den Zeiten der Wiederherstellung alles dessen, wovon Gott durch den Mund aller seiner heiligen Propheten von alters her geredet hat. Doch es zeigte sich, eben Gott hat ja den Plan schon von Anfang an gehabt, dass die Zeit noch nicht reif dafür war. In seinem Plan hatte er eben auch die Herausrufung seines Leibes für seinen Sohn Jesus Christus aus den Juden und Völkern. Und nun wird das sichtbar aufgerichtete Königreich zum Segen für die Völker erst dann kommen, wenn Israel durch schwere Gerichte eben diese Drangsalszeit durchging und sich dann bußfertig bekehren wird, und zwar von ganzem Herzen. Stattdessen kam es in der Apostelgeschichte und auch schon zuvor, wir sehen das gleich, zur Ablehnung des Messias. Wir müssen uns das vorstellen, am Kreuz, natürlich, das war der Höhepunkt und der gesamten Heils- und Weltgeschichte, aber ein bisschen später war es noch offenbarer, nämlich eben nach Pfingsten. Da waren viele Juden in Jerusalem, sie bekamen dieses Wunder mit und somit war das Pfingstereignis ein Zeugnis auch an die Nation Israels, dass der Messias gestorben ist, den sie gekreuzigt haben, dass er auferstanden ist, dass er in den Himmel aufgefahren ist und dass er sich zur Rechten Gottes des Vaters im Himmel gesetzt hat. Und somit können wir sagen, die Ausgießung des Heiligen Geistes zu Pfingsten ist eine Art Stempel, eine Bestätigung dafür, dass der Hohepriester Jesus Christus eben sich zu Rechten des Vaters setzte. Und das sagt auch Petrus, und das möchten wir mal lesen in Apostelgeschichte 2, 33 bis 36. Apostelgeschichte 2, 33 bis 36. Nachdem er nun zu Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Pfingsten ist also auch ein Fest der Freude für Sie, für mich, einfach für alle, die wir an Jesus glauben, ein Fest der Freude. Wir dürfen uns an diese Bestätigung erinnern. Es ist wahr, Jesus lebt. Er sitzt zu Rechten Gottes. Und im Übrigen ist es auch das Ziel des Heiligen Geistes. Das Ziel des Heiligen Geistes ist, niemals selber im Mittelpunkt zu stehen, sondern er möchte Christus und seine Taten ins Rampenlicht stellen. Der Heilige Geist möchte Jesus groß machen, sein Werk auf Golgatha groß machen. Dennoch, trotz all diesen eindeutigen Geschehnissen, berichtet uns Apostelgeschichte 2 bis 10 von der Ablehnung des Messias und damit verbunden dieses messianischen Reiches, durch diese dann die Nationen auch dazugekommen wären. Nach der ersten Ablehnung des Messias am Kreuz kam ein weiterer Tiefpunkt dazu, der Ablehnung gegen ihn, nämlich in Form der Steinigung von Stephanus. Dieser hat noch einmal Zeugnis abgelegt über die ganzen Geschehnisse mit dem Volk Gottes, über Jesus und sein Handeln mit Israel, und anschließend wurde er gesteinigt. Wir können auch sagen, nach der Ablehnung des Messias am Kreuz lehnten sie das nochmalige Angebot des Reiches zu Beginn der Apostelgeschichte ab. Und bemerkenswert diesbezüglich ist, Stephanus sagt fast die gleichen Worte kurz vor seinem Tod wie der Herr selbst. Und danach, Apostelgeschichte 8, da kommt der Kämmerer aus Äthiopien. Wir denken an den Auftrag Israels, Priesterkönigreich zu sein, da kommt der Kämmerer aus Äthiopien, der Schatzverwalter, Und dieser wollte in Jerusalem sich das Kapitel Jesaja 53 auslegen lassen. Aber in dieser geistlichen Hochburg Jerusalem konnte man ihm über dieses messiaszentrische Kapitel keine Auskunft geben. Der Mann aus den Nationen ging ohne Antwort auf seine Fragen wieder zurück. Klar, er hielt eine Antwort, Philippus kam. Von diesem Zeitpunkt an, Jerusalem konnte keine Antwort geben, von diesem Zeitpunkt an dann mit Paulus war Antiochia der Ausgangspunkt, das war die erste Gemeinde bestehend aus Juden und Heiden, da war Antiochia der Ausgangspunkt für die Missionsreisen, von welcher uns dann die weiteren Kapitel der Apostelgeschichte berichten. Nicht mehr Jerusalem, eine Bestätigung dafür, der Ablehnung des Nichtwollens, sie hatten keine Ahnung. Israel wollte also als Nation den Messias nicht, wurde beiseite gesetzt, aber nicht verworfen. Das ist ein großer Unterschied. Gott setzt seinen Plan mit Israel fort, das werden wir noch sehen. Es kam aber zur Beiseitesetzung als Heilsträger. Später, 70 nach Christus, wurde Jerusalem zerstört, mit dem Tempel alles brach. Die Juden wurden auf der ganzen Welt zerstreut. Aber Joel 3 wird sich eben dann komplett erfüllen. Zu jener Zeit wird es dann zu dieser in Anführungsstrichen großen Ausgießung des Heiligen Geistes kommen. Und diese steht im engsten Zusammenhang mit der Wiederherstellung Israels. Nochmals kurz zurück in Apostelgeschichte 2, bevor wir dann zur Erfüllung aus Joel 3 kommen. Damals in Jerusalem, wir sprachen von diesen Erstlingsfrüchten, die da zum Glauben kamen, die den Heiligen Geist bekommen haben. Nochmals diese anbruchmäßige Erfüllung. Interessant ist, dass von diesen Erstlingsfrüchten der Petrus dem Cornelius in Apostelgeschichte 10 das Evangelium gebracht hat. Dieser kam zum Glauben. Und das müssen wir uns merken. Das war eine große Überraschung. Der Cornelius, ein Heide, hat den Heiligen Geist bekommen. Gott hat, weil es ja so absolut unklar war bis zu diesem Zeitpunkt, dass das Heil auch für die Juden ist, hat Gott dem Petrus eine Vision gegeben mit diesem Tuch, mit den unreinen Tieren. Gott sagt, du darfst alles essen, das ist nicht unrein. Und so können wir nun sagen, dass spätestens ab Kapitel 10 der Leib aus Juden und Heiden komplett war. Ab diesem Zeitpunkt war der Leib eigentlich komplett Juden und Heiden. Und ich sage mal spätestens zu diesem Zeitpunkt ganz klar Juden und Heiden in Jesus Christus. Der herausgerufene Leib, die Leibesgemeinde. Und in meinen Augen ist deshalb auch die Aussage, die Geburtsstunde der Gemeinde liege in Apostelgeschichte 2, etwas zu kurz gegriffen. Ich glaube, wir sehen die Geburtsstunde der Gemeinde in den Kapiteln 2 bis 10. Und dies ist dann eben der herausgerufene Leib Jesu, zu welchem auch jeder Mensch gehört, der heute noch zum Glauben kommt, in diesem Gnadenzeitalter. Erinnern Sie sich, die zwei Brotlaibe aus Sauerteig und aus den Erstlingsfrüchten der Weizenernte, dem begegnen wir nun auch in Joel 3, und das ist der dritte und letzte Punkt heute Morgen, die Wiederherstellung Israels. Dritter und letzter Punkt, die Wiederherstellung Israels. Unser Herr, er kommt mit seinem auserwählten Volk zum Ziel. Und wir werden nun in diesem Punkt den gewaltigen Auswüchsen, was diese Erfüllung mit sich bringt, was das für eine Bedeutung hat in der Tiefe, Jesus als König, in seiner Weisheit und Gerechtigkeit, wir werden dem niemals gerecht werden. Aber so stichwortartig wollen wir uns das vor Augen führen. Wie wird nun diese Wiederherstellung Israels ablaufen? Ja, nach den 7 Jahren des Zorngerichtes, da kommt der Herr Jesus Christus in Herrlichkeit wieder. Und damit verbunden wird dann also Joel 3 eben in Erfüllung gehen. Die große Ausgießung des Geistes findet statt in Joel 3, da heißt es, ich lese es noch einmal, und nach diesem wird es geschehen, dass ich meinen Geist ausgieße über alles Fleisch, und eure Söhne und eure Töchter werden Weissagen, eure Älteste werden Träume haben, eure jungen Männer werden Gesichte sehen, und auch über die Knechte und über die Mägde will ich in jenen Tagen meinen Geist ausgießen. Ja, und zum Vergleich eine Parallele, die wir noch gemeinsam lesen wollen in Zacharia 12, Vers 10. Zacharia 12, Vers 10, da finden wir diese Begebenheit auch nochmals. Zacharia 12, Vers 10. Aber über das Haus David und über die Einwohner von Jerusalem will ich den Geist der Gnade und des Gebets ausgießen. Und sie werden auf mich sehen, den sie durchstochen haben. Ja, sie werden um ihn klagen, wie man klagt um den eingeborenen Sohn. Und sie werden bitterlich über ihn Leid tragen, wie man bitterlich Leid trägt über den Erstgeborenen. Durch den Geist wird Israel den Christus Messias erkennen und es wird Buße tun und zum Herrn umkehren. Der Geist wird also der Augenöffner sein. Die ganze Geschichte, wir erwähnten es mehrmals, auch eben, dass es zum Königreich kommt, das ist mir ganz wichtig, es führt allein über Golgatha. Sie erkennen denjenigen, den sie durchstochen haben und für sie gestorben ist. Und nach meinem Verständnis werden dies die Gottesfürchtigen sein des jüdischen Volkes, die Übrigbleibenden nach dieser schweren Gerichtszeit. Und es wird sich um die gesamte Nation handeln. Sie erkennen denjenigen, den sie durchstochen haben. Der Herr wird sagen, dies ist mein Volk. Und es wird sagen, du bist mein Gott. Happy End, würden wir sagen. Aber was bedeutet denn nun konkret diese Wiederherstellung für Israel? Sie bedeutet beispielsweise eben, dass Jesus regiert als König mitten unter ihnen. Der Wunsch von Moses beispielsweise in 4. Mose 11, 29 geht in Erfüllung. Er wünschte sich, dass Gott den Heiligen Geist doch auf das ganze Volk Israel legen würde. Die Weissagung Hesekiels erfüllt sich auch. Die finden wir in Hesekiel 11, 19 und 20. Hesekiel 11, 19 und 20 und als Parallele Kapitel 36, 26 bis 28. Die Weissagung erfüllt sich, sie werden ein einiges Herz haben, den neuen Geist in ihrem Innern, sie werden ein fleischernes Herz haben und kein steinernes mehr. Römer 11 erfüllt sich, 26 und 27. Dort berichtet uns Paulus von der Errettung Israels. Dann, wenn eben die Decke weggenommen wird von ihren Augen, Gott wird dann ihre Sünden wegnehmen. Für das Volk Gottes tritt dann der neue Bund in Kraft, Jeremia 31, 33. Dies wird somit eben die nationale Wiedergeburt Israels sein. Sie bekommen den Willen Gottes offenbart. Sie werden in die ganze Wahrheit geleitet. Wir können sagen, eben mit dem Heiligen Geist zum Dienst gesalbt. Sie dienen dann dem Herrn zu seinem Wohlgefallen. Sie wandeln in seinen Wegen. Sie erlangen das ganze verheißene Land mit all dem irdischen Segen in Hülle und Fülle. Sie erhalten die Vorrangstellung unter den Nationen, verbunden damit, dass sie nun ein Königreich von Priestern sind und dies gegenüber eben auch den Nationen ausführen können. Genauso wie Petrus, einer der Erstlingsfrüchte in Bezug auf Cornelius, so die weiteren Früchte, das ganze Volk für die Nationenwelt im tausendjährigen Reich. Stichwort Nahebringer. So wie Paulus, selber Jude für die Nationenwelt, so das ganze Volk. Dann kann der Kämmerer aus Äthiopien kommen und alle Fragen stellen und sie werden ihm beantwortet werden können in Jerusalem. Die Nationen werden sich dann dem Reich anschließen, Zacharia 2, Vers 15. Sie werden den Juden an den Rockzipfeln anhängen. Sie begehren die Lehre und die Gerechtigkeit Jesu gelehrt zu bekommen. Die Tore Jerusalems werden nie geschlossen werden. Da gibt es keine Sicherheitsbedenken mehr. Ja, Sie, die Nationen, werden staunen über all die Weisheit und sie werden nur noch sagen können, nicht einmal die Hälfte hat man mir gesagt. Johannes 4, Vers 22 als letzten Bibelvers heute Morgen. Johannes 4, Vers 22. Dieser Vers wird dann seine volle Erfüllung erlangen oder zu seiner vollen Erfüllung kommen. Johannes 4, Vers 22. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Ist das nicht gewaltig? Gerade auch im Hinblick auf die heutige Zeit. Jesus, er kommt mit seinem halsstarrigen Volk zum Ziel. Und das auch mit mir und mit ihnen. Egal wie viel Rebellion vorhanden ist oder was alles augenscheinlich schiefgelaufen ist in unserem Leben. Bei Jesus geht es immer vorwärts und heimwärts. Und das darf auch Sie heute Morgen ganz bewusst wieder ermutigen. Egal wie entmutigend oder zermürbend eben unsere Situationen aussehen. Und falls Sie mit Jesus noch nichts am Hut haben, es liegt mir noch einmal am Herzen zu sagen, heute im Zeitalter der Gnade, wie aber auch im messianischen Königreich, gilt der Grundsatz aus Joel 3. Joel 3, jeder, welcher den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und ich möchte Sie noch einmal fragen, haben Sie diesen immens wichtigen Anruf schon getätigt? Die ersten Worte des Telefongespräches hat er durch seine Gabe seines Sohnes bereits gesprochen. Mensch, wo bist du? Amen. Ja, wir möchten zum Abschluss dieses Gottesdienstes kommen. Es hat mich sehr gefreut, dass wir auf sein Wort hören durften. Und ich wünsche mir sehr, dass es zum Segen wird für viele. Und wir möchten zum Abschluss noch einmal beten und auch gleich dann um den Segen des Herrn bitten. Ja, liebender Vater im Himmel, wir können dir einfach nur danken dafür, dass du eben nicht nur einfach einzelne Menschen im Blick hast, welche dir vielleicht besonders sympathisch sind. Nein, du hast alle im Blick. Alle gehören dir und du willst sie alle haben durch, ja, die Gabe deines Sohnes, Jesus Christus. Wir möchten dir danken für diesen wunderbaren Heilsplan, den du auch, ja, gerade so aufgegleist hast mit deinem Volk Israel, dass du es gebrauchen möchtest, dass eben auch viele oder alle Menschen zu dir finden dürfen, Herr. Wir möchten dir Danke sagen für, ja, dieses wunderbare Geheimnis, diese Herausrufung des Leibes für deinen Sohn in dem Zeitalter, wie wir jetzt leben dürfen, Herr. Wir danken dir, dass du uns teuer erkauft hast. Wir danken dir, dass wir, ja, Söhne und Töchter Gottes sind und dass wir auch in der intimsten Sprache Papa zu dir kommen dürfen, Vater im Himmel. Herr, wir danken dir, dass du unser wunderbarer Vater bist. Und ich möchte dich bitten für einen jeden zu Hause, der dich noch nicht kennt, dass du doch heute wirkst an diesen Herzen, dass ich ja heute ganz praktisch erfüllen darf. Jeder, der deinen Anruf, der deinen Namen anruft, wird gerettet werden, Herr. Wirk es doch durch deinen guten Heiligen Geist. Ich möchte dir danken, dass du mit deinem Volk zum Ziel kommst, das so halsstarrig ist, das dich ablehnt, Herr. Und danke, dass wir deshalb auch wissen dürfen, wir sind auf dem Nachhauseweg bei dir. Bei dir geht es immer vorwärts. Du bringst auch uns ans Ziel. Und so möchte ich dich auch für die kommende Woche bitten, dass du uns segnest, einen jeden von uns bewahrst. Herr, segne du diese Woche. Halte deine Hände schützend über uns. Erquicke uns. Gib uns deinen tiefen Frieden, Herr. Und dafür möchten wir dich loben und preisen. Amen. Ja, nun bleibt mir Ihnen einen ganz schönen Pfingstsonntag und dann auch Pfingstmontag zu wünschen bei diesem herrlichen Wetter. Ich hoffe, Sie können es genießen und wir sehen uns wieder nächste Woche dann im Livestream-Gottesdienst um 10 Uhr.